kurzem dachte ich ja noch, dass so wiederverschließbare Streukäsetütchen mit nicht funktionierenden Zipverschlüssen der größte Betrug wären, den ich kenne. Aber dann kam The Day Before. Dass ich starten musste, indem ich 4-mal den Abbrechen-Button auf Steam gedrückt habe, nur um nach 40 Minuten von meinem Server geschmissen zu werden, kurz nachdem mein Camper mich mit einem Schuss umgelegt hatte, bevor ich auch nur einen einzigen Zombie zu Gesicht bekam. Und nun wird das Studio dahinter geschlossen. Also ja, The Day Before ist definitiv der größte Spielebetrug des Jahres. Jahrelang wurde hier mit falschen Tatsachen und eventuell sogar fremden Assets geworben, der Release immer wieder verschoben. Die Entwickler erklärten aber bis zum Tag des Releases, dass alle Skeptiker falsch lägen und sie es uns schon zeigen würden. Und nun, etwas haben sie uns definitiv gezeigt. Was das aber ist, das finden wir heute gemeinsam raus. Wir wollen nämlich nicht nur darüber sprechen, was The Day Before genau geworden ist, sondern vor allem auch, was eigentlich für eine kuriose Geschichte dahinter steckt und wie die rechtliche Lage ist. Dafür könnt ihr euch später auch noch auf einen Gastauftritt eines Anwalts freuen. Aber vorher begrüße ich erstmal den glücklichen Mann, der The Day Before testen durfte. Herzlich willkommen, Jonas.
Hallo.
Du hast es bestimmt geliebt, oder?
Es war wirklich aus vielerlei Gründen schwer zu ertragen und ich habe schon ganz schön viel Käse in meinem Leben gespielt, also so ist es nicht. Aber ich glaube, was am meisten das so gebrochen hat, war auch wirklich, als man gemerkt hat, was das Produkt, was uns da angeboten ist, wirklich ist.
Ja. Zum Glück ein ganz fantastisches Produkt ist mein zweiter Gast, nämlich Micha, der jetzt schon wieder sämtliche geheimen Dokumente und Geschäftsberichte hinter der Story auswendig kennt. Schön, dass du da bist.
Hallo, ja, ich bin quasi das eine Streukäsetütchen, was wieder zugeht mit diesem Zipper.
Das bist du wirklich. Du bist das eine funktionierende Streukäsetütchen.
Ja, das Streukäsetütchen des Spielejournalismus, das schreibe ich auf meine Visitenkarte.
Um noch mehr schöne Zitate mit euch zu teilen, eigentlich wollte heute auch Peter bei uns sein. Der ist aber leider sehr heiser geworden und fällt deswegen heute aus. Aber er ist im Herzen bei uns, auch weil ich ein Zitat von ihm mit euch teilen möchte. Er hat nämlich so kunstvoll formuliert, wenn Spiele wie Weine wären, dann wäre The Day Before abgestandenes Spülwasser. Danke, Peter. Wunderbar. So, wir wollen uns mal ein bisschen in die Geschichte einfuchsen, die hinter The Day Before steckt. Aber vielleicht mal kurz die Zusammenfassung für alle, die nicht alles von Anfang an mitbekommen haben. Was war denn die ursprüngliche Ankündigung? Jonas, du hast es ja von Anfang an begleitet.
So, The Day Before hat, ich weiß das Jahr gar nicht mehr, ich glaube 2019 oder 2020 damit angefangen zu werben mit einem Trailer, der damals sehr inszenatorisch war und der sehr stark an so Spiele wie The Division oder auch, halt auch vor allem The Last of Us erinnert hat, wo es darum ging, dass man mit einem Kumpel zusammen eine leere Stadt erkundet und dann kamen Zombies, man wurde angegriffen. Es war natürlich, wie viele solcher Trailer nun mal so sind, sehr überinszeniert, also so benehmen sich Spieler normalerweise in einem Multiplayer einfach nicht, aber okay, das ist geschenkt, das ist ja relativ normal und es hat eben damit geworben, mehr oder weniger auf dem PC so eine The Last of Us Atmosphäre zu kreieren, aber eben als Multiplayer, als Open World MMO und das ist ja durchaus etwas, so gerade Zombies, Open World MMO, das ist ja nichts, was potenziell total undenkbar ist und was auch gar nicht funktionieren könnte. Im Gegenteil, es gibt ja gute Beispiele, dass das eine sehr gute Kombi ist. Und entsprechend waren die Spieler natürlich erstmal von dieser Ankündigung und auch von dem, was so kurz danach kam, sehr angetan.
Mhm. Trotzdem hast du ja auch schon in dem ersten Video, glaube ich, das du dazu gemacht hast, von Anfang an gesagt, ich weiß nicht, ob dieses Spiel jemals oder in der Form, in der wir das sehen, erscheinen kann. Denn es gab schon von Anfang an einige Anzeichen, dass das, obwohl generell die Vision jetzt nicht völlig wild ist, das trotzdem wahrscheinlich nicht so passieren wird. Micha, du nickst schon.
Ja, ich eigentlich schüttle ich den Kopf bei dieser ganzen Geschichte, weil wir ja, der erste Trailer war im Januar 2021, direkt danach im Februar und im April gab es dann zwei Exklusivgeschichten mit IGN, durch die das Spiel auch sehr bekannt geworden ist. Ne? Der Gameplay-Trailer ist bis heute 5,6 Millionen Mal aufgerufen worden, den IGN da veröffentlicht hat im April. Und von Anfang an, wie Jonas schon gesagt hat, haben wir gesehen, die spielen schon sehr auffällig mit so bekannten Motiven aus anderen Spielen. Es sah sofort aus wie The Division, diese ruinierte Stadt, die man da erkundet. Auch noch im Weihnachtslook, ne, wie man ja auch kennt, mit leichtem Schneefall in diesem ersten Trailer, wie in The Division halt. Es gibt so Schießereien in Straßenschluchten, da kannst du den ersten Gameplay-Trailer von The Division damals der auch schöner aussah als das Spiel dann am Ende. Ne? Das ist eine andere Geschichte. Kannst du daneben halten und siehst sofort halt zumindest einen ähnlichen Stil und so optische Reminiszenzen. Dann gab es später den Gameplay-Trailer, in dem am Anfang so ein kurzer Zusammenschnitt von Szenen drin war, wo findige Leute sofort gemerkt haben, Moment mal, das sind doch 1:1 dieselben Perspektiven und Szenen wie in einem Zombie-Trailer zu Call of Duty Cold War. Mhm. Plus das Logo, was sie veröffentlicht haben. Also ich sag mal, ich bin jetzt kein Experte, aber es ähnelt schon frappierend der Schriftart des Logos von The Last of Us. Na, plus irgendwie die Artworks zeigen irgendwie so ein Gesicht in Nahaufnahme, wie man es auch von den Last of Us Artworks kennt mit Ellie und sowas. Also von Anfang an dieses Spiel mit, hey, hier, guck mal, hier kriegt ihr das, was ihr kennt, aber als Open World Survival. Und wir wissen halt, dass Open World und Survival zwei Reizworte sind. Also bei GameStar, auch auf unserem YouTube-Kanal, Jonas weiß das, weil er gerade ein Video gemacht hat zu dem Thema, kannst du Open World sagen und sofort versammelt sich die ganze Welt und sagt, gib's mir. Ja, weil das ist einfach ein Schlagwort, was die Leute anzieht. Survival ist ein sehr beliebtes Genre. Beliebt geworden natürlich durch DayZ und Co., was einfach viele Leute gespielt haben. Und jetzt, wenn man hört, hey, Open World Survival und dann auch noch MMO, also mit ganz vielen anderen noch zusammen. Ja, okay, geil, wenn's klappt. Aber von Anfang an waren halt diese kleinen roten Flaggen schon in unseren Hinterköpfen, die gewedelt haben und gesagt, Vorsicht, Vorsicht. Alleine schon, weil der Eduard Golovtsev, einer der Mitgründer von Fantastic, von dem Entwicklerteam, damals schon, als IGN dieses Gameplay veröffentlicht hat, im April 2021 gesagt hat, ja, wir arbeiten ja schon seit fast 24 Monaten dran. Ja, das heißt, die Entwicklung ging so los im Sommer 2019, hat er damals getweetet, den Twitter-Account gibt's inzwischen nicht mehr, man kann aber über den Google Cache oder über die Wayback-Maschine natürlich das immer noch anschauen. Und dann so, okay, die arbeiten jetzt seit nicht mal 2 Jahren an einem Open-World-Survival-Spiel mit PvP, mit Koop, mit Crafting, Fahrzeugen, Stadterkundung, Loot, Zombie-Horden, cooler KI, Quests sollte es auch noch geben und sowas. Oha, und dynamisches Wettersystem. Ne? Wollen wir nicht vergessen, wo dann auch du Kleidung anziehen musst, um dich vor Kälte zu schützen. Und all diese Sachen. Und dann so denkst, und wann soll's rauskommen? Ursprünglich am 21. Juni 2022, also ein knappes Jahr nach dieser Ankündigung. Ein bisschen mehr als ein Jahr, 1,5 Jahre. Die Zweifel waren von Anfang an da und man muss ehrlich sagen, ab da ging es bergab.
Ja. Vor allem, weil man sagt jetzt so, die Trailer sahen toll aus und das stimmt auch, auf den ersten Blick sahen die toll aus. Die haben vor allem, waren sie einfach grafisch beeindruckend, sie haben dann auch Raytracing gezeigt, relativ schnell und so. Man dachte sich, ja, gerade die Beleuchtung und die Stimmung sieht cool aus. Aber wenn man auf den zweiten Blick, gerade auch mit den späteren Trailern, die dann dazu kamen, immer mehr und immer genauer hingeschaut hat, hat man gesehen, selbst diese Trailer, die weit entfernt sind von dem, was das Spiel am Ende geworden ist, hatten ihre Probleme und hatten so ein bisschen auch Anzeichen dafür, dass da vielleicht was nicht stimmt. Weil ihr habt es schon gesagt, es hat nicht nur sehr an The Division erinnert, es hat mutmaßlich auch Assets davon benutzt. Und eben auch vielleicht ein paar Standard-Assets aus dem Unreal-Katalog quasi. man hat auch gesehen, dass eigentlich es auch so ein paar Probleme gab, die darauf hingedeutet haben, dass wir da gar nicht wirklich Gameplay sehen, sondern was sehr Inszeniertes. Was erstmal nicht verkehrt ist, das ist nicht unbedingt ungewöhnlich, dass man in dem ersten Trailer nicht reales Gameplay, sondern erstmal so eine Art Moodboard quasi sieht von dem, was es werden soll. Aber man hat zum Beispiel auch gesehen, es gab nicht wirklich gutes Trefferfeedback, gerade in den späteren Trailern, die dann kamen. Und es wirkte alles einfach nicht wie reales Gameplay, was in dem Kontext, den du nennst, Micha, mit dem angepeilten Release-Datum natürlich extrem fishy war, um das mal so schön auf Deutsch zu sagen. Und danach wurden eben, du sagst, es ging bergab, erste Stimmen laut von den freiwilligen Mitarbeitern, man könnte auch sagen unbezahlten Mitarbeitern.
Alter, das ist eine der größten Räuberpistolen dieser Branche, die ich in den letzten Jahren erleben durfte. glaube ich, wo ja zunächst halt Berichte die Runde machten, dass Leute unbezahlt arbeiten für Fantastic an The Day Before. Und dann die beiden Fantastic-Gründer, also der Eduard und der Eisen Golovtsev, tut mir leid, die Namen muss ich leider noch ablesen, ich kann sie noch nicht auswendig, dass die sich dann vor die Kamera gesetzt haben und nochmal erklärt, ja, aber wir arbeiten hier doch alle, wir sind doch hier alle Freiwillige, weil ne, einige von uns bezahlt und andere unbezahlt, aber die bekommen coole Belohnungen und Keys für das Spiel oder sowas. Und das war einfach surreal. Ja, auch allein diese Begründung, wie sie es dann mit irgendwie, wenn du dem Nachbarn beim Kistentragen hilfst und machst es freiwillig, um ihm zu helfen, dann hast du danach ein gutes Gefühl. Wenn du gezwungen wirst, Kisten zu tragen, dann fühlt sich das an als wie Folter oder Qual. Stopp, aber es gibt trotzdem Leute, die arbeiten unentgeltlich an eurem Spiel, irgendwie im Community Support, an Übersetzungen und sonstiges. Also, ja, die roten Flaggen werden immer größer. Mit jedem Ding, was irgendwie rauskam, wurden sie größer.
So, Jonas, nun ist es rausgekommen, vor wenigen Tagen. Ja, wir machen erstmal eine kleine Lachpause an der Stelle. Es ist rausgekommen. Es gab vorher tatsächlich ja schon mal nochmal einen Early Access Release Trailer, der schon gezeigt hat, okay, hier sehen wir was völlig anderes als im ersten Trailer. Daran hätte man eigentlich auch schon ablesen oder viel davon ablesen können, wie es dann am Ende wird. Und nun ist es rausgekommen und ich glaube, wir waren alle uns in der Redaktion zu 95% sicher, dass das nichts wird. Zu 2% haben wir vielleicht geschätzt, dass es einfach überhaupt nicht rauskommt. Und zu den restlichen 3% hatten wir fast schon Angst, dass das wirklich das Spiel wird, das sie von Anfang an angekündigt haben. Jonas, nun hast du es getestet. Wie waren deine ersten Minuten mit The Day Before?
Komplett surreal. Also erstmal war es natürlich, wie erwartet, komplett überlaufen. Also man kam erstmal überhaupt nicht ins Spiel rein für eine Stunde, was auch einfach daran liegt, weil jeder jetzt wissen wollte, was es ist. Es gab ja vorab einfach nichts. Also wir hatten Keys tatsächlich sogar schon relativ früh, ich glaube 2 Wochen vor Release. Wir konnten aber auch erst mit Release spielen, was auch schon mal kein gutes Zeichen ist. Und es war komplett surreal. Also erstmal dieser ganze Editor am Anfang war so wirklich wie so aus dem Unreal Engine Baukasten, was wahrscheinlich auch sehr nah an der Realität dran ist, dass man da einfach nicht viel verändert hat. Was man auch daran merkt, dass viele Schieberegler da sind, wo sie gar keinen Sinn ergeben, dass man viele Basiseinstellungen hat, die nicht über das Minimum hinausgehen. Und wenn man dann da reingekommen ist, hat man in den ersten Sekunden gedacht, so ja, okay, ist jetzt nicht spektakulär, aber macht erstmal gar keinen allzu schlechten Eindruck. Man beginnt nämlich in der Hub-Welt ja quasi. Und dann beginnt es aber mit den ganzen Fragezeichen los. Man klappert da alle Leute, mit denen man sprechen kann, einmal ab. Und plötzlich heißt es, alles klar, du kannst jetzt gleich in eine Stadt und dann kannst du Mission machen. Und dann fing es plötzlich auch bei mir so an, wo ich mir dachte so, in eine Stadt? Weil Sachen holen, zurückkommen? Ich dachte, das ist halt ein Open-World-MMO. Ich dachte, ich gehe jetzt da raus und dann passiert da ganz viel und ich gehe so durch die Stadt und mache Missionen. Ich habe wirklich gar nicht viel erwartet, aber plötzlich ist aus dem Open-World-MMO einfach ein Extraction-Shooter geworden und das war wirklich was. Ich glaube, damit haben die wenigsten gerechnet. Also viele haben sehr viel Mist erwartet, aber dass das einfach ein komplett anderes Genre ist, das fand ich schon echt frech. Zumal dann halt auch sehr offensichtlich wurde, wie mit falschen Erwartungen auch gespielt wurde. Es gab beispielsweise ja diesen Trailer, wo es auf dieses Farmhaus ging und dann kamen so Stimmen aus dem Bunker, man ist da runtergelaufen und dann hörte das Video so auf. Man hat sich so gedacht, ah, okay, hier gibt's vielleicht sogar noch was Cooles zu finden. Ja, stellt sich raus, im fertigen Spiel sind die Bunker einfach Extraction Points und das war's. Mhm.
Ja, also es ist ein Spiel, das können wir an der Stelle schon mal festhalten. Das ist das Bare Minimum eines
Spiels. Das ist die gute Nachricht bei The Day Before. Ja.
Oh, ich weiß es nicht, existiert. Ob das die gute Nachricht ist. Also ganz ehrlich, die bessere Nachricht wäre gewesen, wenn es einfach niemals erschienen wäre, weil immerhin konnten sie vorher kein Geld von Crowdfunding oder sowas abgreifen. Das heißt, die bessere Variante, bei der weniger Leute zu Schaden gekommen wären, wäre gewesen, wenn es nie erschienen wäre. Aber es ist erschienen, es ist da, man kann es spielen, teilweise, mitunter, wenn man auf die Server kommt, wenn es denn funktioniert. Unser ursprünglicher Tester André, der es eigentlich für uns testen sollte, hat irgendwie nur eine Reihe von Bluescreens bekommen und konnte deswegen den Test nie machen. Deswegen, spielbar in Anführungszeichen. Aber ich fand es auch eine, wie du sagst, völlig surreale Erfahrung, das erste Mal einzusteigen, weil auch die Story so das Bare Minimum ist. Also es fühlte sich so tot und leer an, als hätte das jemand gestern geschrieben. Es ist, man, eigentlich sollte man, du guckst so, als wäre, vielleicht ist das passiert.
Vielleicht.
Wer weiß. Weil man sollte ja meinen, Apokalypse und so weiter, ne, das war die Erwartung, die sie gesetzt haben mit dem Ton zwischen The Division und The Last of Us. Der Ton, den es hatte, war aber eher, ah Mensch, oh, wir haben uns alle voll Sorgen gemacht, du bist ja irgendwie ohnmächtig geworden, jetzt nehmen wir dich hier in unserer kleinen Kommune auf, hier ist ein ganzer Haufen gratis Heil-Items, komm jederzeit zu uns zurück, wir haben immer frisches Essen, wir freuen uns voll, wenn du da bist, oh, du bist jetzt auch ein eingetragener Bürger bei uns und ja, generell alles voll, gar kein Stress. Hier ist noch ein gratis Zelt. Wir haben übrigens auch ein gratis Plot für dich, wo du dir dein Zelt aufstellen kannst, wo du was bauen kannst. Alles gratis. Wir freuen uns mega, dass du hier bist. Mach ganz ehrlich, mach ganz entspannt. Und dann läuft man das erste Mal in diese sogenannte Danger Zone und ich dachte, okay, jetzt geht's los, ne? Ich bin in der Danger Zone. Ja. Ich kann an der Stelle noch mal sagen, ich habe 40 Minuten gespielt und bin auf keinen einzigen Zombie getroffen. Weil man macht da einfach einen gemütlichen Spaziergang in der Danger Zone. Man wird ja zufällig irgendwo in den Teil gedroppt, der wahrscheinlich die Open World darstellen soll. Das ist aber in Wahrheit ein relativ überschaubares Level. Und man wird da irgendwo zufällig reingedroppt und dann läuft man da lang und hofft, dass man jetzt doch irgendwann noch mal auf einen Zombie trifft, damit irgendwo Action ist. Aber mehr als einen Zombie kann man auch nicht erhoffen und in der Regel wird man vorher von irgendeinem Camper umgelegt.
Ja, klingt cool.
Ja.
Klingt, ist, also ich bin zum Glück derjenige in dieser Runde, der es nicht gespielt hat und ich bin, also es ist nicht schade drum eigentlich jetzt so, habe ich das Gefühl.
Ich glaube, das Schlimme daran ist einfach, selbst wenn man mal diese ganzen Asset-Sachen außen vor lässt, weil was relativ wahrscheinlich ist, ist, dass relativ viele Standard-Assets einfach zusammengekauft wurden. Viele berichten ja sogar davon, dass im Unreal Engine Shop es wirklich teilweise die Map mehr oder weniger so schon fast fertig gibt und man da wirklich das Bare Minimum gemacht hat. Und das Ärgerliche daran ist so ein bisschen, selbst wenn man das alles außen vor lässt, ist, dass das Spielprinzip, selbst wenn du was völlig anderes erwartet hast, prinzipiell erstmal nicht schlecht ist. Aber selbst in dem funktioniert es halt nicht, weil weder sich Gedanken darum gemacht wurde, wie das langfristig funktionieren soll, noch wurde sich irgendwie Gedanken darum gemacht, dass sowas wie Campen überhaupt verhindert werden soll oder dass man da irgendwie was hat, was man dagegen unternehmen kann. Also es gibt ja Spiele, es gibt ja gute Extraction-Shooter und die kriegen ja diese Balance von wegen, ich kann jetzt alles verlieren, aber ich habe auch irgendwie Mechanismen, die ein bisschen was beschützen können. Das gibt's ja durchaus, siehe Escape from Tarkov oder ich glaube Hunt Showdown setzt ja auch sehr viel auf diese Idee. Und hier merkt man einfach und spätestens da muss einem klar werden, dass das kompletter Bullshit ist, da ist nichts, also da ist keine dieser Mechanismen drin, das ist halt wirklich einfach nur das Minimum, da ist einfach irgendwie ein Shop hingeklatscht, so von wegen, hier, du kannst dir Sachen kaufen und hast du nicht gesehen, das ist alles nicht durchdacht und selbst die Leute, die sagen so, hey, ich kann mich mit diesem Spielprinzip anfreunden, selbst denen fällt nach dem Tag nichts Positives dazu mehr ein.
Ja, und nun werden natürlich bei diesem Ergebnis und vor allem bei dem für manche überraschenden und für manche nicht so überraschenden Ergebnis, dass das Studio auch noch geschlossen wird wenige Tage nach Release, einige Fragen laut, nämlich ob das Ganze denn überhaupt rechtens ist. Und das haben wir uns auch gefragt und deswegen haben wir einfach mal jemanden eingeladen, der sich damit auskennt. Ich begrüße ganz herzlich unseren quasi Haus- und Hofanwalt, den ihr bei GameStar schon häufiger mal in Plus-Reports lesen durftet, zum Beispiel zu dem Thema mit dem Unity-Skandal. Und er ist Rechtsanwalt mit dem Fachgebiet Spiele und Medien und Berater der deutschen und internationalen Gaming-Branche. Herzlich willkommen, Kai Bodensieg, schön, dass du bei uns bist.
Hi, danke für die Einladung, freut mich, bei euch zu sein.
Freut mich, dass du so spontan hergekommen bist unter diesen Umständen. Und wir würden gerne mal ein paar rechtliche Sachen mit dir klären. Vorab würde ich gerne mal festhalten, was fällt denn bei Spielen überhaupt unter irreführende Werbung und gibt es da Abstufungen?
Naja, also es gibt schon seit einiger Zeit sowohl im BGB, also im bürgerlichen Gesetzbuch, als auch im Wettbewerbsrecht, da heißt das Gesetz UWG, also das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, recht klare Regeln, was Werbung angeht. Und zwar ist es so, dass Werbeaussagen grundsätzlich erstmal wahr und nicht irreführend sein dürfen. Jetzt kommen wir gleich dahin, ja, aber es gibt ja so viele Übertreibungen in der Werbung. Ja, da geht der Gesetzgeber natürlich auch davon aus, anders vielleicht als in anderen Ländern, dass unsere Verbraucher einigermaßen verständliche Menschen sind, die auch mitdenken können. Und ich sag mal, wenn jemand damit wirbt, dass es noch sauberer als sauber wird, dann wissen die Leute schon, dass das einfach eine Werbeübertreibung ist und keiner erwartet, dass etwas sauberer als sauber ist. Mhm. Insofern ist es aber schon so, dass auch Werbeaussagen zum Beispiel herangezogen werden zu der Frage, ob ein Computerspiel mangelhaft ist oder nicht. Also die Werbung hat durchaus eine leistungsbestimmende Funktion. Das heißt also, wenn in der Werbung gesagt wird, mit diesem Spiel kannst du mit 32 Mitspielern spielen und am Ende stürzt das Spiel immer ab, wenn der fünfte joint, dann ist es halt ein relativ klares Beispiel dafür, dass das Spiel mangelhaft ist, weil nämlich das eine beschreibende Zusage war. Und wenn damit auch geworben wird, dann ist das irreführend und kann auch abgemahnt werden, zum Beispiel von Verbraucherschutzverbänden. Und der Verbraucher kann das eben dann als Mangel geltend machen und Gewährleistungsansprüche daraus ableiten.
Mhm. Und im Falle von The Day Before gab es ja jetzt noch mehrere Problematiken. Zum Beispiel auch, dass in Trailern ziemlich deutlich Assets, Designs oder auch Werbeformulierungen zumindest sehr stark an andere Spiele erinnert haben. Mhm. Wie ist da denn die rechtliche Lage?
Ja, also erinnern ist halt immer so dieser weiche Punkt in der Mitte. Also was natürlich nicht erlaubt ist, ist Urheberrechte Dritter zu verletzen. Also was man nicht tun darf, ist Assets aus anderen Spielen zu übernehmen. In dem Fall hätte dann der rechte Inhaber der Original-Assets einen Anspruch auf Unterlassen und könnte also dafür sorgen, dass das Spiel aus dem Store genommen werden muss. Das ist aber die Entscheidung des Rechteinhabers. Also das ist jetzt nichts, wo die User irgendeinen Anspruch drauf hätten. Das muss der Rechteinhaber entscheiden. Wenn es nur daran erinnert, dann stellt sich die Frage, ist es vielleicht eine Bearbeitung des ursprünglichen Assets? Bei einer Bearbeitung, da ist die rechtliche Lage auch noch relativ eindeutig. Auch das wäre zustimmungspflichtig. Ja, also ich habe das genommen und verändert oder ich habe es genau 1:1 nachgebaut. Auch das wäre eine Bearbeitung. Und da ist dann halt natürlich aber immer die Frage, was ist eine Bearbeitung? Also wo habe ich wirklich an dem Beispiel gearbeitet? Oder wo habe ich mich inspirieren lassen? Und da ist es dann manchmal ein bisschen unklar, wo die Grenze genau verläuft. Also inspirieren lassen darf ich mich immer. Ja? Ich habe einen freien Formenschatz, ich darf mich orientieren und ich sag mal, in bestimmten Genres ist es ja auch schwierig, sich nicht irgendwo dran zu orientieren. Ja, also wir haben alle eine Vorstellung, wie ein Ork, wie ein Elf und wie ein Zwerg aussieht. Und nur weil im einen Spiel der Zwerg klein ist und einen langen Bart hat, kommt keiner auf die Idee, dass das eine Urheberrechtsverletzung sein könnte. Ja, also auch da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, wenn zum Beispiel so ein Formenschatz durch ein Genre vielleicht sogar schon vorgegeben wird.
Mhm. Aber das heißt zum Beispiel im Falle der Assets, da gab es ja die Verdächtigung, dass die aus The Division stammen könnten teilweise. Da müsste dann einfach das erstmal bewiesen werden und der Rechteinhaber dann klagen, also, bevor irgendwas passiert.
Beweisen muss es halt im Zweifel der Rechteinhaber. Bei The Division wird ja, glaube ich, Ubisoft sein dann. Ja? Der müsste dann dagegen vorgehen. Wenn der das nicht möchte, dann ist das erstmal egal.
Mhm. Okay. Dann weitere Problematik zum Thema falsche Werbeaussagen. Einige Sachen sind vielleicht ja noch ein bisschen schwammig gewesen, aber in zumindest einem Fall wurde wirklich konkret gelogen und wird auch zurzeit immer noch, weil ja auf Steam nach wie vor die Rede ist von einem Open-World-MMO, das es am Ende nicht geworden ist. Wie ist denn die rechtliche Lage bei solchen konkreten Lügen?
Ja, also erstmal grundsätzlich muss ich ermitteln, so zumindest sagt es die Rechtsprechung. Was versteht denn der verständige Kunde unter dem Begriff Open World MMO? Ja, also MMO, Massive Multiplayer Online Game, heißt also, dass ich damit erwarte, dass ich mit einer Vielzahl von Leuten gleichzeitig in einer Welt spiele. Und wenn ich sage Open World, dann gehe ich eben davon aus, dass die ganze Welt ein großes Spielfeld ist, was ich frei betreten kann, ohne Zwischenladesequenzen oder ohne Regionswechsel. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das ein klassischer Mangel. Das heißt also, das wäre für mich ein Grund zu sagen, ich gebe das Spiel zurück. Und auf der anderen Seite wäre das sicherlich auch eine irreführende Werbung, wenn das nicht der Fall ist. Und wäre dementsprechend auch abmahnfähig. Und abmahnen kann ein Verbraucherschutzverband, kann aber theoretisch auch ein Wettbewerber.
Nun ist das Spiel ja auch nicht schon final erschienen und wird es nun wahrscheinlich auch nicht mehr. Genau. Es ist im Early Access erschienen. Wie ist denn da die Lage? Wie weit darf denn im Early Access in der Regel das Produkt von den Versprechungen abweichen unter diesem Deckmantel? Es ist ja noch nicht fertig, es könnte ja noch kommen.
Ja, gar nicht. Also erstmal, wenn ich die Versprechung in Bezug auf den Early Access tätige, also sage, das Spiel, hier seht ihr das Spiel und das haben wir jetzt im Early Access veröffentlicht, dann muss es das eben auch tun. Wenn ich differenzieren möchte und sagen will, also wir haben jetzt das Spiel im Early Access, aber das und das und das funktioniert noch nicht oder das und das kommt später, dann kann ich das natürlich machen. Aber dann muss klar sein, was bekomme ich jetzt im Early Access? Ja, also Early Access ist ja auch ein klassischer Kaufvertrag, der sagt eben nur, es ist noch nicht komplett fertig. Trotzdem befreit es mich nicht davon, dem Kunden wahrheitsgemäß zu sagen, was er denn da erwirbt und was nicht. Ja, ich kann durchaus sagen, es ist das Spiel, noch nicht alle Funktionen sind fertig, aber wenn ich damit werbe, so sieht es aus, dann gilt das auch für den Early Access.
Mhm. Das heißt, zusammenfassend, was für rechtliche Konsequenzen kann es da jetzt geben?
Naja, also für den Entwickler, gut, wir haben jetzt heute ja gehört, dass sie ihre Tore schließen und das Spiel auch gar nicht weiterentwickeln werden. Ich gehe fest davon aus, dass Steam daraus die Konsequenz ziehen wird. Also ich glaube, das Spiel ist sowieso schon offline genommen in Steam. Ich glaube, du kannst es nicht mehr kaufen gerade. Ich gehe fest davon aus, dass Steam die Käufe erstatten wird, weil es ein relativ offensichtlicher Fall von Gewährleistung ist. Wir haben seit einiger Zeit ganz klare Regelungen im BGB, was den Kauf von Software angeht. Und da steht unter anderem drin, für alle, die es nachlesen wollen, 475b BGB. Ja, da steht drin, dass der Anbieter verpflichtet ist, regelmäßige Updates zur Verfügung zu stellen. Zumindest für die Dauer der beabsichtigten oder der üblicherweise zu erwartenden Nutzungszeit. Und wenn der Entwickler jetzt schon sagt, er hat die Entwicklung eingestellt, dann werden wir alle wissen, dass das wohl nicht mehr der Fall sein kann. Und das fällt unter Gewährleistung und damit könnte jeder Nutzer hier das Geld zurückverlangen. Ich gehe davon aus, dass Steam das von alleine tun wird, weil Steam ja auch kein Interesse daran hat, eine unglückliche Community zu haben.
Ja, aber das heißt, das wird dann auch von dem Entwicklerstudio wieder abgebucht, von den Einnahmen, die sie schon hatten, oder ist das Steam in der Verantwortung?
Ich gehe davon aus, die werden noch gar keine Einnahmen ausgezahlt bekommen haben. Also normalerweise rechnet Steam monatlich ab und zahlt noch mal ein bisschen später. Und vor dem Hintergrund gehe ich fest davon aus, dass die wahrscheinlich noch gar nichts bekommen haben. Also die haben definitiv noch kein Geld bekommen, weil Steam erst im Monatsende auszahlt. Insofern muss da wahrscheinlich auch nichts zurückgeholt werden, sondern Valve wird halt einfach das Geld nicht auszahlen, sondern zurückerstatten. Das ist zumindest meine Prognose. Und was ich so bisher im Netz gelesen habe, scheint es auch so zu sein, dass im großen Stil refundet wird.
Mhm. Und eine Frage, zu der man jetzt vielleicht noch nicht alles final sagen kann, aber die viel in unserer Community gestellt wurde, ob man denn jetzt sagen kann, dass das Studio sich wirklich des Betrugs strafbar gemacht hat?
Ja, ach, Betrug ist so ein schwieriges Wort. Also Betrug heißt ja immer gleich strafbar. Und sicherlich wird man hier dazu kommen können, dass wir eine irreführende Werbung haben. Da muss dann fürs Strafrecht aber noch ein bisschen mehr dazukommen. Eine Täuschungsabsicht, eine finanzielle Schädigungsabsicht. Soweit wage ich mich immer gar nicht hinaus. Am Ende ist es auch wurscht, ob sie sich strafbar gemacht haben oder nicht. Klar ist auf jeden Fall, dass hier irregeführt worden ist. Klar ist, dass das Geld zurückgeführt werden muss. Und klar ist auch, dass das ein schöner Fall ist, wo man sieht, dass man mit solchen, ich sag mal, Fake-Werbekampagnen auch nicht weit kommt. Ja, denn am Ende haben sie jetzt auch nichts davon gehabt. Sie schließen ihr Studio, sie werden keine Einnahmen daraus haben. Und die Community hat auch gezeigt, dass man mit einem klaren Aufschrei durchaus was erreichen kann.
Mhm. Dann vielen Dank für deine spannende Einschätzung.
Immer gern und viel Erfolg.
Also ja, das Fazit finde ich vor allem ganz spannend, dass die Frage, ob da jetzt wirklich ein Betrugsfall vorliegt, vor allem davon abhängt, ob da ein Vorsatz stattgefunden hat. Und das ist die Frage, die wir uns, glaube ich, alle stellen und die vielleicht noch mal ein bisschen einen anderen Twist bekommen hat seit der Ankündigung, dass das Studio geschlossen wird. Weil vorher hätte man vielleicht mit viel gutem Willen sagen können, ja, da war einfach ein kleines bis mittelgroßes Studio ein bisschen größenwahnsinnig und hat sich übernommen und konnte am Ende nicht das liefern, was sie liefern wollten. Aber nun ist die Frage, war das tatsächlich böse Absicht? Wenn ja, was haben Sie sich davon erhofft?
Ja, du kannst dich in die Köpfe schauen, ne? Aber sie wussten ja auf jeden Fall, was sie da haben. Bisschen ähnlich wie CD Projekt bei den Old Generation Konsolenversionen von Cyberpunk 2077. Ne? Die wussten auch, dass die PS4-Version nicht die allerbeste ist, oder die Xbox One-Version. Was war vor der, was? Ich komme schon durcheinander. Xbox One war vor der Series, ne? Genau. Also, mir kann keiner erzählen, dass die nicht wussten, dass ihr Spiel kein Open-World-MMO ist. Und es trotzdem natürlich in den Werbematerialien weiterhin so zu betiteln und auch so zu nennen, das war Absicht. Und das ist bewusste Irreführung. Also, nochmal, ich will jetzt niemandem da pure Boshaftigkeit unterstellen. Ich glaube immer, man soll, wenn sich irgendwas auch mit Unfähigkeit und Unvermögen erklären lässt, keine kriminellen Motive unterstellen oder keine bösen Motive, aber dass sie ihr Marketing nicht angepasst haben und auch von Anfang an das so durchgezogen haben, hey, Open World, Survival, MMO, das ist frech. Ja? Ja. Das geht einfach nicht. Und es gibt eine interessante Geschichte über Mytona. Das ist der Publisher von The Day Before, mit dem sie auch schon länger zusammenarbeiten. Mytona und Fantastic, das Entwicklerteam, haben sehr viele spannende Parallelen, die aber jetzt alle, sie sind nur kurios, ich will sie trotzdem aufzählen, weil sie jetzt nichts aussagen über The Day Before, aber es ist nur witzig, denn beide, sowohl Mytona als auch Fantastic, wurden in derselben Stadt gegründet. Das ist Jakutsk in Russland, in der Republik Sacha, also ganz im Osten von Russland. Jakutsk ist die kälteste Stadt, die kälteste Großstadt der Welt. Da sind die beide gegründet worden, und zwar beide jeweils von zwei Brüdern. Also unterschiedlichen Brüdern, ne? Nicht von denselben Brüdern, sondern aber jeweils gegründet worden von zwei Brüdern. Und ich denke, entsprechend lange kennen die sich natürlich auch schon. Ne? Man ist in derselben Stadt in diese Spielebranche reingekommen. Inzwischen ist Mytona, der Publisher, offiziell beheimatet in Neuseeland, bezeichnet sich als internationales Unternehmen. Kann man auch nachschauen im neuseeländischen Handelsregister, wo auch die beiden Gründer jeweils mit ihrer Adresse in Neuseeland eingetragen sind. Also die sind wahrscheinlich dahin ausgewandert. Fantastic ist inzwischen beheimatet in Singapur. Da kann man wiederum im singapurischen, singapurpurenden, also im Handelsregister von Singapur kann man nachgucken, wo da die Firmenadresse ist und sich das auf Google Maps anschauen. Sieht nett aus, kleine Einkaufspassage daneben und so. So, Mytona allerdings ist eigentlich ein Publisher, der mit so einem Projekt wie The Day Before keinerlei Erfahrung hat. Weil die sind erfolgreich geworden, muss man sagen, mit so Casual- und Mobile-Spielen. Das eine heißt Seeker's Notes. Das ist so ein Wimmelbildspiel. Das andere ist Cooking Diary. Das ist so ein typisches, ne, wir kochen Gerichte im Restaurant und servieren sie an Leute, bevor die unzufrieden werden. Spiel beide nicht völlig erfolglos. Also vor allem auf dem iPad laufen die gut. Bei Sensor Tower, das ist so eine Website, wo man nachschauen kann, wie gut Mobile-Spiele funktionieren, kann man halt sehen, hey, also teilweise ist Seeker's Notes in den Top 10 bei den Adventure Games. Nicht das, was wir klassischerweise unter Adventure Games verstehen würden, aber es macht gut Umsatz. Ne? Bei Sensor Tower wird das natürlich immer nach Geld gemessen, weil wonach soll man sonst Erfolg messen als nach Geld, was da irgendwie eingenommen wird. Also mit solchen Sachen hatte Mytona Erfahrung. Dann haben sie irgendwie angefangen, auch an ihrem eigenen Metaverse zu arbeiten, dem Mytonaverse, was inzwischen auch irgendwie verfügbar ist, wo man dann unter anderem so Meetings halten kann, zusammen an einem Tisch in so einer virtuellen Welt und solche Sachen. Aber so ein großes AAA oder zumindest halt PC- und Konsolen-Service-Game wie The Day Before gehört eigentlich nicht zu deren, DNA. Ja, heißt jetzt erstmal nichts, ne? Kann immer sein, dass sie damit auf eine neue Stufe steigen, dass sie beweisen wollen, dass sie es können. Aber auch das wieder eine Parallele zu Fantastic, die hatten vorher auch sowas noch nie gemacht. Ja, ist ein relativ kleines Team, hat damals mit 8 Leuten angefangen, The Wild Eight zu machen, ein kleines Survival-Spiel, was sie über Kickstarter finanziert haben, haben dann Radiant One gemacht, so ein Point-and-Click-Adventure. Sehr nett übrigens, also das ist tatsächlich ganz cool, über aktives Träumen, ne, das spielt da eine Rolle in der Story. Und dann haben sie Prop Night veröffentlicht mit Mytona zusammen, das ist so ein 4-gegen-1 Horror-Versteckspiel, ein bisschen wie Dead by Daylight, nur dass sich die Leute, die sich da vor dem bösen Jäger oder was verstecken, sich in Gegenstände verwandeln können. Also in Fass zum Beispiel oder in Riesenschwein oder so. Es scheint auch gar nicht so schlecht gewesen zu sein. Also hat zumindest seine Fanbase. Kann nachher noch erzählen, warum es sehr lustig ist, momentan auf den Prop Night Discord-Server zu gucken und die Diskussionen, die da so stattfinden. So, das waren ein bisschen die Geschichten von Mytona und Fantastic. Auch ganz viele Red Flags wieder drin, ne, was so fehlende Erfahrung angeht. Gab auch zwischendurch mal die Enthüllung von einem Freiwilligen bei Fantastic, dass im Gegensatz dazu, was die Firma offiziell sagt, sie gar keine 100 festangestellten Leute haben in Russland, Singapur und den Niederlanden und Co. und anderen Ländern, sondern am Spiel, an The Day Before, nur um die 20 festangestellte Personen arbeiten. Weiß man nicht, ob es stimmt, war aber zumindest einer der Vorwürfe, die man gehört hat. Ein anderer Vorwurf, den man gehört hat über Mytona, und das ist die Geschichte über den Publisher, die ich eigentlich meinte, stammt von deren ehemaligem leitenden Geschichtenerzähler, also dem Head of Narrative Department bei Mytona, dem Sergei Gress heißt der, der Mytona irgendwann verlassen hat, weil er unzufrieden war und hat sich dann beschwert über einen Producer, der ihn eingeschüchtert hat, der sein Team zu Überstunden zwingen wollte mit der Drohung oder dem Gerücht, dass das Spiel, an dem sie arbeiten, sonst eingestellt wird, also mit ganz, ganz schlimmen Arbeitsbedingungen, vor allem mit dieser einen Person. Er hat zwar auch grundsätzlich betont, Mytona ist eine coole Firma, ich habe da gerne gearbeitet, aber dieser eine Producer, mit dem konnte er irgendwie gar nicht und der sorgt da irgendwie für schlechte Arbeitsbedingungen. Das ist eher ein Detail. Ne? Wir haben auch schon aus anderen Firmen von irgendwie unzufriedenen Leuten die allerschlimmsten Sachen gehört. Ich weiß noch damals, wie bei EA jemand sagte, er würde nicht weinen, wenn sein Abteilungsleiter von dem Bus überfahren wird und solche Sachen. Also ganz, ganz, man sagt immer schlimme Sachen so im Ärger über eine ehemalige Firma. Ist jetzt auch wieder nicht so nachvollziehbar. Aber ein kleines Detail hat diese Person, der Sergei Gress, durchblicken lassen, nämlich, dass eine Person, die für die Entwicklung von The Day Before verantwortlich ist bei Mytona, schon Erfahrung hat mit Betrügereien, die aus Assets zusammengesetzt waren, um echtes Gameplay vorzugaukeln. Und jetzt wiederhole sich diese Geschichte angeblich bei The Day Before. Also, ne, auch da wieder kannst du nicht nachprüfen, ob das tatsächlich, also gut, jetzt kannst du natürlich nachprüfen, wenn du The Day Before spielst, was da so dran ist. Aber das hat zumindest jemand gesagt, der bei Mytona Anfang 2023 ausgeschieden ist, im Unfrieden, sozusagen. Und dann, wenn du das hörst, so, ne, vielleicht, dass es auch beim Publisher Leute geben soll, die dann halt irgendwie zumindest Fantastic das haben durchgehen lassen, dass man halt erstmal so Mood-Trailer baut aus Unreal Store Assets und sowas. Das also wäre dann ein Puzzlestück, wo ich auch sagen würde, klingt zumindest auch wieder ein bisschen Absicht. Ne? Mhm. Man kann vielleicht einschränkend sagen, es ist ja nicht verwerflich, Assets im Unreal Store zu kaufen. Dafür gibt's den ja. Ne? Also du kannst da Dinge kaufen und runterladen. Es gibt auf Reddit inzwischen komplette Threads mit den Listen der Assets, die man in The Day Before erspähen und erspäht haben soll, also sowohl in Trailern als auch jetzt im fertigen Spiel. Da gibt es zum Beispiel so ein Restaurant von einer Wolkenkratzer-Kulisse, das man kaufen kann im Unreal Store für 77 Euro. Ich habe mir extra die Preise angeschaut. Es gibt die Wald-Assets, die man gesehen hat in dem einen Trailer, Waldtexturen und Pflanzen und Co. Das gibt es zu kaufen für 165 Euro. Es gibt das Autopaket mit all den Automodellen, die man sieht in den Trailern für 210 Euro. Und es gibt das Häuserpaket für die Häuser in dem einen Gameplay-Trailer für 132 Euro. Also sprich, da gibt es schon Parallelen, die man auch sehen kann. Gerade bei den Häusern ist so ein Häuserbaukasten mit so Bauteilen. Und zumindest die Häuser, die man in dem einen Gameplay-Trailer sieht, sehen sehr danach aus, als wären sie daraus zusammengebaut. Plus, was du gerade meintest, Jonas, mit der Karte. Es gibt tatsächlich eine Stadtkarte, die sehr ähnelt dem, was man auch schon in diesen Trailern gesehen hat, zu The Day Before. Dann haben jetzt aber die Macher dieser Karte selbst gesagt, also ja, Teile davon könnten schon auf unserer Karte basieren, etwa die Ampeln und irgendwie die Straßenschilder oder sowas, plus vielleicht ein paar Gebäude. Aber wenn sie sich das angucken, dann denken sie, dass da schon zumindest viel dran verändert wurde. So, dennoch natürlich, ne? Also wie gesagt, seitenlange Assetlisten von Unreal Store Assets. Und ja, kann man, ist am Ende eine moralische Frage. Ja, sie dürfen es verwenden, dafür ist der Store da. Nochmal, ne? Epic sagt natürlich, Dinge, die man da gekauft hat, darf man in eigene Projekte einbauen und also in eigene Spiele einbauen und die dann auch so veröffentlichen. Das Einzige, was man nicht machen dürfte, ist diese Sachen im Spiel irgendwie weiterverkaufen oder so. Aber es ist ja dann schon Teil des Produkts in einem The Day Before. Die moralische Frage ist am Ende, muss man das zumindest transparent machen? ne, und sagen, hey Leute, wir sind ein kleines Team, wir müssen mit diesem Store arbeiten. Ja, ihr werdet Dinge dort wiedersehen, aber für uns geht es darum, dass wir hier das Gameplay bauen. Ne? Die Store Assets sind ja nur statische Dinge erstmal, die man zusammenpuzzeln muss. Ne? Was da drin stattfindet, ist für uns das Wichtige. Aber das haben sie ja auch nicht gemacht. Im Gegenteil, die Kommunikation ist bei ihnen ja total eingeschlafen. Damals nach diesem ersten Push auch mit IGN zusammen, wo es ja Schlag auf Schlag ging und irgendwie Enthüllungen und was cool wird und so. Und dann so, ja, immer wenn wir angefragt haben, haben wir gar nichts gehört. Mhm. Dann irgendwie und das ist halt immer das Ding, ne, wo wir auch sagen, mehr, also es gibt nicht zu viel Kommunikation. Ne? Redet halt lieber offen drüber, was eure Herausforderungen sind, statt das Blaue vom Himmel zu versprechen und dann Leute von Kopf zu stoßen am Ende.
Ich kann auch direkt da nochmal anschließen, weil wir ja auch direkte Fragen vorbereitet hatten für die Entwickler und ich glaube 3-4 Mal die locker angefragt haben, auch 3-4 Mal so ein erster Kontakt da war, aber was man jetzt ja auch mitbekommt, auch mit den ganzen Discord-Moderatoren und so, dass die teilweise ja selber die letzten 2-3 Wochen gar nicht mehr wussten, was abgeht und wie das überhaupt alles aussieht, also auch da diese Kommunikation, diese Zwischenstufe scheint auch nicht immer perfekt rund gelaufen zu sein und ich glaube, das war auch so der Punkt, wo mir zu 100% klar war, dass das ein schwieriges Thema wird, weil eben, wenn Interviews kamen, sie alle sehr, sehr gleich waren. Und das ist nämlich der Punkt, was ja auch im Anwaltsgespräch deutlich rauskam. Sie sind sehr schmal auf dieser Linie gegangen zwischen, wir halten uns vage und versprechen etwas, aber wir sprechen es nicht zu 100% aus, dass uns das hinterher keiner auslegen kann. Ja. Und das Einzige, was halt nicht, was wirklich, wirklich, wo man sehr klar sagen kann, das ist, Das ist gelogen, einfach ist halt das Genre. Da steht auch bis heute noch in auf der Shop-Seite, dass es ein Open-World-MMO ist. Es ist lediglich in den Tags verändert worden, dass es ein Extraction-Shooter ist. Und man muss aber ganz klar sagen, das war schlicht gelogen. Bei allem anderen, und das ist ja das Perfide, und da ist ja eben dieses Moralische, was Micha auch gerade angesprochen hat, ist es eben, es ist schon irgendwie da. Es ist halt nicht besonders gut, aber es ist halt da. Housing ist da. Funktioniert es? Ist es besonders kreativ? Kann man da viel machen? Nein, kann man nicht, aber es ist da. Und das ist ja, finde ich, eigentlich das wirklich Gemeine daran.
Nun ist ja das Spannende, dass, wie du völlig richtig gesagt hast, es mindestens einen Punkt gibt, der unter irreführende Werbung fällt. Das heißt, laut unserem Anwalt ist das ein Mangel und führt eben auch zu einem Refund. Wir bekommen auch aktuell schon mit, dass Spiele refundet werden von Steam. Und was ja eben auch der spannende Teil ist, ist, dass wir davon ausgehen können, dass die Entwickler selbst noch keine Auszahlung von Steam bekommen haben, weil das Spiel ja nur wenige Tage überhaupt online war, bevor sie gesagt haben, sie werden das Studio schließen und es wird keine weiteren Updates vermutlich geben. Und sobald das klar ist, dass es keine weiteren Updates geben wird, wird Steam einfach die Einnahmen, die aktuell noch bei Steam liegen, zurückzahlen und die werden niemals beim Entwicklerstudio landen. Und jetzt ist die Frage, das ist einerseits gut, aber was war ihr Plan? Also, sie haben ja jetzt diese Einnahmen, werden sie niemals sehen. Sie haben vermutlich Investorengelder bekommen. Die Frage ist aber auch, wie viel von den Investorengeldern sie ausgegeben haben in der Entwicklung von diesem Projekt, das ja doch irgendwie existiert. Was glaubt ihr, haben sie sich davon versprochen?
Ich bin mir ja relativ sicher, dass sie damit insofern durchgekommen wären, wenn das nicht so einen krassen, also ich glaube tatsächlich, der Hype hat ihnen nicht gut getan. Ja. Weil nehmen wir mal an, das Ding wäre gar nicht so groß gewesen, dann hätten das Leute gekauft, hätten gesehen, hätten gar nicht mit, diese ganze Vorgeschichte, hätten sie ja alles gar nicht mitbekommen, hätten gesagt so, ja, ist nicht perfekt, aber meine Güte, funktioniert. Es gibt ja wirklich die Leute auch, die zum Anfang noch gesagt haben, hey, ist nicht perfekt, aber ich kann schon sehen, dass mir das Spaß machen könnte, wenn das irgendwann mal ausgereift ist. Und dann kannst du das Spiel weiter verkaufen, hast deine Eingaben, machst du das Minimum, sorgst mal alle paar Monate für ein paar Patches und so, pflegst das so. Also so wirkt es zumindest, dass man versucht hat, da mit einer Basis, wo man wusste, die ist nicht perfekt, da möglichst was zu schaffen, wo man ein bisschen Geld mit verdienen kann. Ich weiß aber nicht, was der Plan dahinter war, das so groß zu bewerben, weil den ab einem gewissen Punkt so gerade mit IGN klar gewesen sein muss, dass sie diese Sachen niemals erfüllen können.
Ja, also das kam ja auch wirklich von ihnen. Also sie haben auch zu keinem Zeitpunkt eingelenkt, weil von Anfang an, also wirklich alle großen Outlets immer gesagt haben, ist das zu gut, um wahr zu sein? Kann das so kommen? Und immer von Anfang an alle Begründungen auch eigentlich offengelegt haben, warum wir kollektiv daran zweifeln. Und sie haben immer wieder dagegen vorgegangen, haben immer wieder gesagt, ja, ihr Zweifler, das wird alles, glaubt mal an uns und so. Wirklich bis inklusive Tag des Releases, wo sie ja ihren Steam-Post gemacht haben, dass der Release jetzt da ist und meinten, ja, seht ihr, wir haben es euch gezeigt, hier ist das Spiel. Und das kann ich halt absolut nicht nachvollziehen, dass sie zu keinem Zeitpunkt eingelenkt haben und gesagt haben, hey, vielleicht wird vielleicht wirklich das ein oder andere nicht so, wie ihr es euch vorstellt. An der Stelle mussten wir irgendwie Kürzungen machen oder an der Stelle haben wir doch Änderungen vorgenommen. Weil das ist ja normal. Es war ja noch nicht mal im Early Access. Es ist ja normal, vor dem Early Access vielleicht noch mal Änderungen zu machen an der Entwicklung.
Zumal ich hätte halt, mein erster Impuls war, dass ich gedacht habe, sie hatten wirklich versucht, das wie so ein Scam, so ein Cash-Grab zu machen, dass sie gesagt haben, wir nehmen jetzt ganz viel Geld an, kalkulieren mit ein, dass das ein paar refunden und den Rest behalten wir. Aber dagegen würde ja sprechen, dass sie das Geld noch gar nicht haben. Und das war der Punkt, wo ich dann auch gedacht habe, ich habe keine Ahnung, was das sollte.
Ja. Also sie begründen ja die Studioschließung jetzt auch damit, dass ihnen das Geld schlichtweg ausgegangen ist. Sie sind nicht mehr in der Lage, das Spiel weiterzuentwickeln, einfach finanziell. Ne? Sie könnten jetzt ihre Leute nicht mehr bezahlen, weil sie auch noch ihre Schulden begleichen müssen bei ihren Partnern. Und ich glaube, ihre Hoffnung war eher, dass halt zumindest ein Teil ihrer Community sie da durchträgt und sagt, ja komm, gab's ja auch durchaus Leute, die das so verteidigt haben, ja komm, es ist jetzt halt erstmal ein Fundament, ne? Es ist jetzt halt erstmal nicht das, was uns versprochen wurde, aber eine Basis im Early Access, ja, sie ist auch noch buggy, aber das gehört im Early Access ja dazu, aber wir glauben an euch und wir refunden nicht nach 2 Stunden bei Steam. Und der Wind war dann wohl doch etwas kräftiger, der ihnen da ins Gesicht geweht ist. Man muss mit so Verkaufszahlen, die man sieht, immer vorsichtig sein. Aber angeblich laut VG Insights, eine Seite, die so Verkaufszahlen hochrechnet von Steam, hat sich ja knapp 560.000 Mal verkauft. Vielleicht kann man da auch noch mal Teil abziehen, ne? Weil, wie gesagt, es sind Hochrechnungen, keine exakten Verkaufszahlen, die da gemeldet werden. Aber das wäre zumindest für den Anfang nicht so schlecht. Aber ne, wenn dann halt ein Gutteil dieser 560.000 dann direkt sagt, oh, was ist denn das für eine Scheiße? Das ist ja nicht das Spiel, was wir wollten oder von dem ihr jahrelang geredet habt und uns gezeigt habt. Dann haben sie da wahrscheinlich auch gesehen, das wird halt, also die Einnahmen, die wir jetzt haben zum Release, rinnen uns vielleicht wieder durch die Finger, wenn Steam dieses Spiel refundet. Oder wenn die Leute jetzt halt das nicht weiter mit einer positiven Stimmung belegen können auf Reddit und Co. Ne? Wenn wir keine Botschafterinnen und Botschafter für unser Spiel haben, die nach draußen gehen und sagen, hey, the day before, ja, es ist ruppig, aber das wird was, es wird was. Sondern die Community-Stimmung halt eher ist, meine Fresse, ne? Dann kann es nichts werden. Und vielleicht war das dann krasser, als sie sich selber erhofft hatten. Eine Sache, die der Sergei Gress, der ehemalige leitende Geschichtenerzähler, ich finde das einfach, das ist ein schöner Titel, den habe ich erfunden, aber es klingt schöner als Head of Narrative Department. Was er auch gesagt hat, ist, dass halt bei Matona, beim Publisher, auch ein sehr konfuser Prozess hinter den Kulissen stattfindet. Also was Projektplanung, so Pre-Production angeht, das scheint zumindest seiner Aussage nach recht chaotisch gewesen zu sein. Wer sich irgendwie dagegen stellt oder irgendwie Fragen stellt und sagt, können wir das nicht mal alles geordneter angehen, der wird dann eher dargestellt als unzuverlässige Person oder sogar rausgeschmissen. Ne? Auch da wieder mit Vorsicht zu genießen. Aber insgesamt scheint da halt vieles schiefgelaufen zu sein, was irgendwie auch Planung angeht, auch irgendwie eine klare Vision von Anfang bis Ende da irgendwie durchzuziehen. Und da bin ich halt doch wieder an der Stelle, wo ich sage, war halt leider Unvermögen, aber wenn Unvermögen, dann macht's doch transparent. Ich glaube, eure Community-Stimmung wäre deutlich besser, wenn ihr nicht einfach so aus dem blauen Himmel erklärt hättet im November, hey, es wird übrigens ein Early Access, ne, es wird gar kein richtiger Release, wie ja bis dahin überhaupt nicht zur Debatte stand. Es wird jetzt erstmal die PC-Version im Early Access erscheinen. Ach, und die Konsolenversion für PS5 und Xbox Series, zu denen sagen wir jetzt erstmal nichts. Also die ganze Konsolengeschichte, die ja auch für IGN, was ja aus dem US-Markt kommt, wo die Konsolen noch mal eine ganz andere und größere Rolle spielen als bei uns hier, was ja für die ein Schlag ins Gesicht war. Ne? Wir machen diese Exklusivgeschichten zu einem Spiel, was ja auch für unser konsolenaffines Publikum halt eine coole Sache sein soll. Und dann wird die Konsolenversion zum jetzigen Release völlig totgeschwiegen. irgendwann in Zukunft auf unbestimmte Zeit verschoben, weil jetzt erstmal die PC-Version in den Early Access startet, würde man normalerweise aus unserer Perspektive bei der GameStar sagen, Edge Badge, ne? Dann spielen wir es halt auf dem PC. Naja, aber das, was wir dann spielen, ist ja auch nicht so geil. Ja,
plus, du darfst auch nicht vergessen, es gab nicht mal eine Controller-Unterstützung für ein Third-Person-Shooter-Spiel. Es gab keinen Nahkampf, also da waren so Basissachen nicht drin, wo man vielleicht auch bei unserem Video auch mal denken konnte, so, ja, technische Sachen, okay, ist ja Early Access, aber man muss halt fairerweise sagen, es gehört ja auch zum Gesamtbild dazu, dass das noch on top kommt, dass wenn die Basis da ist, dann sollte die ja zumindest für ein Early Access Spiel so laufen, dass man damit auch Vertrauen hat, dass da noch was mit passieren kann. Und es ist ja das komplette Gegenteil passiert. Es ist ja wirklich ein Tag, nachdem das Spiel draußen war, sind reihenweise Videos schon von den offiziellen Kanälen verschwunden, wo noch alte Versprechen drin waren. Heute ist, glaube ich, kein einziges Video mehr offiziell öffentlich zugänglich und diverse Accounts sind ja mittlerweile auch gelöscht. Also das alles ist kein positives Bild.
Ja, es war halt eher so ein unter den Teppich kehren als ein erstmal entschuldigen. Sie haben ja dann auch noch, nachdem sie jetzt geschlossen haben, diesen Shit Happens Tweet abgesetzt. Oder X oder wie man das auch nennt jetzt, wo sie halt sagen, ja, das war halt unser erstes großes Projekt, Shit Happens. Ne, ich meine, ja, natürlich Shit Happens, aber ich meine, wie steht man jetzt als Community betröppelt im Regen, die sich auf ein Spiel gefreut hat, das sie einfach nicht kriegt und dann sagt ihr der Entwickler, ja, Shit Happens, passt schon, ne, nächstes Spiel wird besser. Also, dass es jetzt von ihnen nicht geben wird, weil das Studio zu ist, aber...
Du darfst auch nicht vergessen, es gibt ja wirklich auch Mods und Community-Leute, die das umsonst mitgemacht haben, die jetzt Jahre ihres Lebens damit verbracht haben, die zu unterstützen und die stehen jetzt da. Die haben halt teilweise wahrscheinlich damit gerechnet, dass das so ihr Einstieg in was Größeres sein könnte. Und die wurden ja auch komplett, ja, ich weiß nicht, ob man hintergangen sagen kann, aber zumindest echt hängen gelassen.
Ja, ja. Ja, es gab ja auch diesen leitenden Discord-Moderator, der gesagt hat, ne, er wurde gefeuert, nachdem er gefragt hat, ob er das Spiel vielleicht mal sehen könnte vor Release. Ne, vielleicht oder so. Ja. Bam, sagt er. Wer weiß, wie er gefragt hat, ist dann auch. Aber ne, das sind halt alles so Verhalten, das geht nicht. Ja? Und das sind halt so, ich kann nicht in die Köpfe schauen, aber mein Gott, wer entscheidet das? Wer denkt, es ist eine gute Idee, jetzt einfach das Schlagwort Open World aus den Steam-Tags zu löschen? Wer denkt, es ist eine gute Idee, die Trailer von YouTube zu nehmen, weil ja das Internet so schnell vergisst? Ja, natürlich ist das ganze Internet voll von diesen Trailern und ihr werdet sie niemals löschen können. Auch sie liegen auch hier jetzt drunter, während ich rede, hoffentlich. Ja, zumindest in der Videoversion, wenn ihr es als Podcast hört, müsst ihr mir einfach glauben, dass hier ein Trailer zu sehen ist. Es ist so planlos, es wirkt einfach nicht, als hätte sich da überhaupt jemals jemand damit beschäftigt, wie reden wir mit unserer Community, abseits von, wir machen große Versprechungen. Und das so kannst du doch heute kein Spiel mehr entwickeln. Also konntest du noch nie ein Spiel entwickeln, aber ich sag mal, als es noch kein Internet gab, war es weniger schlimm vielleicht einfach, wenn du nicht gut mit deinen Fans kommuniziert hast, aber spätestens seit Reddit ist es halt eine verdammt schlechte Idee.
Ja.
Weil das wird niemals wieder vergessen werden. Und deswegen, es gibt ja jetzt schon diese Gerüchte, Fantastic ist zwar geschlossen, aber sie wurden unter neuem Namen direkt wieder eröffnet, nämlich unter 8 Points, was ihr ursprünglicher Name war. Unter dem Namen haben sie damals an The Wild 8 gearbeitet, also an ihrem ersten Survival-Spiel. Das war damals bezogen auf die ersten 8 Menschen, die halt das, was später Fantastic wurde, gegründet haben, die dann aber gegangen sind, zumindest zum Teil, und das Studio verlassen haben. Und dann wurde es halt umbenannt in Fantastic. Und jetzt ist aber bei The Wild 8 auf Steam wieder der Entwicklername 8 Points zu lesen, stand jetzt. Und dann haben Leute sofort draus gesponnen, aha, die wollen sneaky durch die Hintertür einfach ihr Studio umbenennen, um heil aus dieser Sache rauszukommen. Es ist aber tatsächlich ein bisschen anders. Sie haben in einem Interview mit Rock Paper Shotgun mal erzählt, Fantastic, dass sie die Rechte an The Wild 8 an ihren damaligen Publisher verkauft haben. An Hype Train Games heißen die, glaube ich, oder sowas. Und die haben jetzt den Namen Fantastic von diesem Spiel getilgt, damit es nicht von The Day Before in den Abgrund gerissen wird. Also der Publisher, dem jetzt die Rechte gehören an The Wild 8, an diesem Survival-Spiel, hat sozusagen selbst Fantastic da jetzt rausgelöscht auf Steam und durch 8 Points ersetzt. Das deutet nicht darauf hin, dass sie sich unter dem Namen neu gründen. Stand jetzt. Ich glaube, das ist eine von diesen Geschichten, wo wir in den nächsten Wochen quasi täglich irgendwie neue Enthüllungen und neue Vorwürfe sehen werden. Aber zumindest jetzt deutet noch nichts darauf hin, dass die direkt wiederkommen als gleiches Studio unter neuem Namen. Es wäre ja noch frecher.
Schnurrbart einfach.
Ja. Oh, guten Tag. Haben Sie schon von unserem neuen Spiel The Day After gehört?
Fun Fact, es gibt einen Fan, der baut gerade The Day After. Der hat in 14 Tagen schon das rudimentäre Gameplay hinbekommen.
Weil du gerade auch Namen ansprichst, ne? Auch ein kleiner Fun Fact an der Stelle, dass dieses der ganze Rechtsstreit um den Titel The Day Before, der existiert hat, wir können davon ausgehen, dass der nie beigelegt wurde und mein dass Gott. Sie deswegen gar keinen Markenschutz hatten, als sie erschienen sind.
Ich meine, das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. 4 Jahre, nachdem die Arbeit, viereinhalb Jahre, nachdem die Arbeit an dem Spiel begonnen hat, haben die sich nicht ihre Marke gesichert. Weil offensichtlich niemand mal nachgeschaut hat bei der US-Patentbehörde, ob denn The Day Before schon angemeldet ist, bis es dann Anfang 2023 plötzlich von Steam verschwunden ist, weil eine südkoreanische Kalender-App genauso heißt und halt sich die Rechte an dem Namen schon für den digitalen Raum gesichert hat. Und das ist bis heute nicht final beigelegt. Zumindest kann man bei der US-Behörde nachschauen, dass diese Markenanmeldung von The Day Before als Videospiel im Entertainment-Bereich nach wie vor nicht durch ist. Also die hängt immer noch in der Luft, solange der Rechtsstreit nicht gelöst ist und geklärt ist. Gut, ich gehe davon aus, jetzt ist es egal, weil man kann es ja nicht mehr kaufen, auch auf Steam. Aber wer arbeitet so? Und dann wiederum, ne, muss ich sagen, wenn ich dann Anschuldigungen höre, der Publisher arbeitet chaotisch, ja, dann glaube ich die. Weil, hey, da müsste doch auch ein Publisher mal nachfragen, hey Leute, haben wir eigentlich die Markenrechte? Und dann müsste eigentlich jemand sagen, ja, du, gut, dass du fragst, Paul, ich glaube nicht. Ich glaube, da hat sich keiner drum gekümmert. Da rufe ich doch mal hier Lucinda aus der Markenrechtsabteilung an und frag mal nach. Nee, haben wir nicht, ne? Ja, okay, ruf doch da mal in Südkorea an und frag die, ob. Weißt du, also, dass sowas einfach aus heiterem Himmel offensichtlich auf die drauf fällt, dass dann sowas passieren muss, wie das Steam sie runternimmt, aus Angst, da etwas anzubieten, was gegen Markenrechte von Dritten verstößt und so. Also ja, professionelles Arbeiten sieht anders aus. Ne? Egal ob mit freiwilligen oder unfreiwilligen bezahlten Mitarbeitern oder was auch immer.
Ich würde da so gern mal Mäuschen spielen, weil es so viele verschiedene Hinweise darauf gibt, was da eigentlich die Intention war. Es gibt so viele verschiedene Hinweise darauf, dass das, ob das nun wirklich ein groß angelegter Scam war oder ob es irgendwie zu Teilen sie wirklich dachten, dass sie dieses Spiel entwickeln können und einfach erst irgendwann gemerkt haben, dass das nichts wird und dann entschieden haben, das einfach zu verschleiern. Es gibt so viele verschiedene Hinweise darauf und ich würde so, so gern mal Mäuschen spielen, was da einfach die Meetings waren. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum überhaupt gerade so ausführlich darüber gesprochen wird, wie das so groß geworden ist und was so vergleichbare Situationen in der Vergangenheit waren, weil es ist ja nicht neu, dass es eine Form von Spielebetrug oder falscher Werbung gibt. Das ist wirklich nicht neu, aber ich sag mal, die Beispiele, die mir einfallen, sind zum Beispiel entweder Projekte, die über Crowdfunding liefen, wo tatsächlich Leute bewusst oder eben auch nicht geplant um ihr Geld gebracht wurden und viel, viel Geld in Crowdfunding-Kampagnen für ein Spiel gesteckt haben, das dann nie erschienen ist oder in einer absolut unterirdischen Form erschienen ist und da Leute wirklich um ihr Geld gebracht wurden, was furchtbar ist, aber zumindest ein nachvollziehbarer Gedankengang einer kriminellen Person sein kann, zu sagen, hey, ich bringe Leute um ihr Crowdfunding-Geld. Es gibt natürlich noch die Variante von so klassischen Asset-Flip-Fake-Trailern, was ja zum Beispiel auch die Spezialität ist von dem Publisher Playway. Das hat aber eine ganz andere Intention tatsächlich, weil wenn die auf Steam Fake-Trailer oder so Asset-Flip-Trailer verwenden, dann ist eigentlich der Hintergrund davon, dass sie schauen wollen, wie viele Wishlist-Einträge dieser Trailer oder dieser Datenbankeintrag auf Steam bekommt. Und wenn das eine gewisse Anzahl von Wishlist-Einträgen bekommt, dann ziehen sie eben in Erwägung, das Projekt zu entwickeln. Und in vielen, vielen Fällen ziehen sie gar nicht in Erwägung, dieses Projekt überhaupt zu entwickeln, legen das aber schon als Produkt an, als wäre das ein Spiel, das in der Entwicklung ist. Das ist auch wieder ein ganz anderer Hintergrund. Oder es gibt natürlich auch hunderte Spiele, die wöchentlich auf Steam erscheinen und falsche Versprechungen oder irreführende Werbeversprechungen machen und dann völliger Quark sind. Die sind aber nicht in diesem Ausmaß und in dieser vorhergegangenen Popularität von The Day Before. Und das ist wirklich genau der Punkt, glaube ich, der das zu so einer fast schon zu so einem fast einmaligen Betrugserlebnis macht.
Ja, und der aber auch gleichzeitig konterkariert, dass es wirklich Betrug ist, weil selbst wenn, also das ist, du legst ja deinen Finger in die Wunde mit diesen Beispielen, wenn sie hätten betrügen wollen, hätten sie es ja auch besser machen können.
Ja.
Also, ne, dann auch da in all dem Unvermögen bei The Day Before ist auch noch Unvermögen im Betrug, so er denn beabsichtigt gewesen sein würde. Ne, es war ja nicht mal vorbestellbar. Hätte man ja sagen können, sie wollten Vorbestellerkohle abgreifen.
Ja.
Gab's nicht, es gab keine Vorbestellerversion. Es war nicht crowdgefundet, dass man sagen könnte, sie wollten halt irgendwie Kickstarter-Kohle abgreifen. Gab's nicht. Also, wenn sie hätten kriminell, also selbst in der Kriminalität wären sie noch doof gewesen, wenn es so war. Deswegen glaube ich halt nach wie vor eher, dass sie wirklich gehofft haben, sie haben eine gute Community und ja, die Werbung im Vorfeld wird schon einige Leute überzeugt haben, die fest zu ihnen halten und es wird schon nicht so schlimm, komm, gib Vollgas und da vorne rasen wir auf die Wand zu. Also einfach so sehenden Auges in die Katastrophe gerannt. Ja, mit dem entsprechenden Ergebnis. Wer weiß, vielleicht hätte es auch anders laufen können, wenn sie halt in ihrer Kommunikation wenigstens ein bisschen vorsichtiger gewesen wären und nicht irgendwie auch noch angefangen hätten, Leute in Livestreams irgendwie zu beleidigen, die das Spiel kritisieren und halt ne, sich dieses Brusttrommeln, wir werden es allen zeigen und sowas. Ja, nee, schalt halt mal einen Gang zurück. Ne? Sag doch mal, was vielleicht auch nicht so gut gelaufen ist. Aber ja, ist immer schwierig. Aber wem sage ich das hier auf dem besten Talk-Kanal des Universums, wo nie was schief geht? Nie.
Nee.
Das Einzige, was ich vergleichbar noch irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf habe, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, ist das Ganze mit War Z damals, wo es doch diese DayZ-Klon-Variante gab, wo ja auch Plagiatsvorwürfe im Raum standen. Da mussten sie es hinterher umbenennen, weil zu nah an World War Z dran war, namentlich und so weiter und so fort. Das ist das Einzige, diese ganzen Zombie-Shooter scheinen irgendwie anfällig zu sein für solche merkwürdigen Geschichten. Aber es ist halt auch einfach so, dass dieses Thema gerade mit den Trailern und der Aufbereitung am Anfang einfach medial so einen Aufwind bekommen hat, wie selten so ein Projekt zuvor. Das muss man auch ganz klar sagen. Das gesagt, haben aber auch wirklich, und ich habe da noch mal quer durchgeguckt, alle relativ schnell gesagt, Leute, seid vorsichtig. Seid vorsichtig mit euren Hoffnungen davon.
Ja.
Es war nie so, dass alle gesagt haben, boah, geil, das wird super, das muss was werden. Es war immer von Anfang an relativ klar so, wir wissen wenig über den Entwickler, die Spiele sprechen nicht dafür, dass das jetzt uneingeschränkt was werden wird und es sieht hier und da auch ein bisschen fishy aus. Also entsprechend, ich weiß nicht, wo dann diese der Stein so ins Rollen gekommen ist, dass viele unbedingt haben wollen, dass auf der Wishlist so weit oben stand. Ich glaube, es ist so ein bisschen diese Mischung auch einfach aus, es war nicht komplett unrealistisch, was es sein sollte.
Ja, ich kann es mich auch, ich habe auch viel darüber nachgedacht, warum es jetzt überhaupt so viel oder im Verhältnis viel verkauft wurde am Anfang. Natürlich ist ein sehr, sehr großer Anteil einfach Katastrophentourismus, also Leute, die von Anfang an wussten, dass das Spiel nichts wird, aber zum Beispiel auch Streamer sind und gesagt haben, da mache ich mir jetzt einen Spaß draus und streame das eben am Release-Tag. Oder Leute, die ja sich einfach dann Spaß draus machen wollten oder einfach nur interessiert daran waren, was zur Hölle ist denn jetzt geworden ist. Aber man darf auch immer nicht vergessen, dass nicht alle Konsumenten von Spielen da immer so tief drinstecken. Ich meine, es gibt Leute, die nicht in der Branche arbeiten oder die nicht tagtäglich irgendwie die Gaming-News verfolgen und sich jede Analyse dazu angucken und die vielleicht das wirklich einfach nur mal auf Steam gesehen haben und gesagt haben, mein Gott, das sieht genau aus, wie was ich liebe. Ich packe mir das auf die Wishlist. Ich krieg wenig davon mit, bis es kommt. Jetzt ist es erschienen und jetzt kaufe ich es mir. Diese Leute gibt's. Und das darf man eben auch nicht vergessen.
Ja, das ist, glaube ich, der springende Punkt. Ich glaube, die viele, viele Menschen informieren sich halt nicht auch so in der Tiefe, erst recht nicht, wie wir es tun oder zumindest versuchen und recherchieren und so. Und auch, wie es natürlich viele Leute tun, die uns folgen. Hier, ja. Aber viele sehen halt, hey, geil, Open World, Zombie, Survival, habe ich einen coolen Trailer mal bei IGN gesehen oder irgendwo anders im Internet. Wobei IGN dann übrigens, ich will jetzt nicht hier auf IGN rumtreten, IGN hat dann auch noch Artikel gebracht, in denen sie gesagt haben, oha Leute, rote Flaggen sind ausverkauft by the day before, so ungefähr. Also, ne, aber das sind Leute, die verfolgen dann diese Artikel nicht weiter, weil sie die Medien auch gar nicht weiter verfolgen, sondern denken sie einfach, ich habe es ja schon gewischlistet. Ne? Ja. The Day Before war das meist gewischlistete, meist gewünschte Spiel auf Steam, bis es halt aus dem Store genommen werden musste, wegen der ganzen Markenrechtsgeschichte. Und die Wishlist ist ja für viele Entwicklerteams wahnsinnig wichtig, weil man damit auf eine Benachrichtigungsliste bei den Leuten kommt. Also wenn du Wishlist klickst und dann auch noch E-Mail-Benachrichtigungen an sind, kriegst du eine E-Mail, wenn es dann rauskommt. Und diese E-Mail, diese Push-Benachrichtigung quasi, Leuten nochmal sagen zu können, hey, weißt du noch das Spiel, was du vor 8 Monaten gewishlistet hast? Jetzt ist es da. Jetzt kannst du es kaufen. Das ist ein Riesenhebel, um einfach Leute dann dazu zu kriegen, zum Release, ne, wenn es auch noch nicht reduziert ist, zum Release direkt zu sagen, hey, kaufe ich mir. Machen natürlich nicht alle, ne, die dann das in ihre Wunschliste gepackt haben. Aber zumindest hast du ein sehr mächtiges Marketingwerkzeug damit. Deswegen gibt es ja auch auf Steam. Deswegen seht ihr am Ende von jedem Trailer irgendwie Wishlist now. Ne, drückt jetzt den Wishlist-Button, damit wir euch sofort Bescheid sagen können, wenn es released ist, damit ihr es dann im Bestfall sofort kauft. So, und ja, die Leute, die dann vielleicht sofort kaufen, schauen halt nicht noch mal, ob es irgendwie 2 Tage später einen Pressebericht darüber gibt. Oder ob es irgendwie einen Stream dazu gibt, in dem man direkt sieht, was es für eine Grütze ist oder so. Sondern sagen, ja, jetzt ist es ja da, jetzt gebe ich halt schnell 40 Euro aus für oder Dollar oder was für den Early Access. Und dann gucken wir halt, es wird schon nicht so scheiße sein.
Ja. Das vergisst man einfach gern, dass nicht jeder sich in diesem Mikrokosmos der Gaming News immer aufhält, weil wir natürlich sowieso durch den Beruf und die Community, unsere Community schließe ich da total mit ein, weil das ja auch alles Menschen sind, die sich tagtäglich oder zumindest regelmäßig eben gern über Spiele informieren und das dann zwangsläufig mitbekommen und teilweise da sehr tief drinstecken in den Themen. Aber das sind eben, die Konsumenten sind ja nicht wir oder unsere Community, sondern das sind eben die Leute vielleicht, die es einfach nicht mitbekommen haben und einfach nicht besser wussten. Und die gute Nachricht für diese armen Menschen ist immerhin, dass sie jetzt sehr wahrscheinlich alle einen Refund-Anspruch haben und zumindest nicht zu Schaden kommen, was finanziell angeht, aber vielleicht visuell zu Schaden kommen, wenn sie sich dieses Spiel angucken mussten. Aber das ist immerhin die gute Nachricht an der Stelle.
Ja.
Was glaubt ihr, kann man aus dieser Situation lernen oder für die Zukunft ableiten?
Hör auf, mit Asset-Flips zu bescheißen. gut. Nee, ist einfach, ne, question the hype, ne? Also im Prinzip, wenn es halt ein Spiel gibt, das gut aussieht. Ich finde immer, es ist nicht verboten, sich auf was zu freuen. Es ist auch nicht verboten, Bock zu haben auf Open World oder sowas, ne? Dass man jetzt sagen muss, ich sitze hier nur noch grumpy da, wenn ein schöner Trailer kommt und sagt, das wird doch eh nix. Kann man auch machen. Ne? Ist niemandem verboten. Aber ich finde, auch Vorfreude ist ein schönes Gefühl. Und auch jetzt vor kurzem haben wir über die Game Awards geredet. Und auch da gab es Trailer, wo wir sagen, hey, oh, sieht cool aus, ne? Light No Fire und sowas. Wird aber spannend, ob sie es hinkriegen. Aber ich will jetzt nicht, das sage ich auch ganz persönlich, ich will nicht so grumpy sein, so Waldorf und Stettler-mäßig auf meiner Empore sitzen und nur noch sagen, ich weiß ja, aber na, bevor ihr es halt dann irgendwie vorbestellt, was in dem Fall jetzt zum Glück nicht ging, oder bevor ihr es dann irgendwie kauft, nochmal zu gucken, ist es denn geil? Ne? Löst es seine Versprechungen ein? Wenn es nicht alle Versprechungen einlöst, löst es vielleicht trotzdem genügend ein, um mir trotzdem zu gefallen? Ne? Es ist ja auch nicht, fast kein Spiel kann irgendwie alle Fantasien, alle Erwartungen und vielleicht sogar alle Versprechungen, die man mal gemacht oder die es mal gab, irgendwie erfüllen. Aber vielleicht ist es ja trotzdem cool in dem, was ich gerne mag. Also, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, guckt immer erst, ob es gut ist, bevor ihr es kauft. So, das ist so meine Bottomline.
Du nimmst mir die Worte quasi aus dem Mund. Also, weil gerade, wie wenn Geraldine sagt, dass viele Leute das nicht so verfolgen. Erstens, tut es einfach, verfolgt die Sachen, die euch interessieren. Und zweitens, ist halt wirklich, selbst wenn ihr davor sitzt und es kaufen wollt, erst gucken, sich irgendwo informieren und dann kaufen. Vorbestellen sowieso eigentlich nie. Auch beim Early Access so immer vorher erstmal gucken, ob das was für einen ist. Es gibt heutzutage so leicht die Möglichkeit, überall nachzugucken. Es gibt sehr viele Kanäle, zum Beispiel diesen hier, wo man sich Informationen vorab besorgen kann. Es gibt auch sehr viele Streamer, die direkt reinspielen. Es gibt ja auch dieses Phänomen, dass man Leute hat, mit denen man spielerisch auf einer Wellenlänge ist. guckt euch bei solchen Leuten vorher erstmal an, ob das was für euch ist. Weil da kann man dann relativ schnell sehen, auch wenn das für jemanden was ist, der, wenn das Spiel so durchschnittlich ist, dann kann man besser einschätzen, ist das was aber für mich. Aber bei sowas sieht man ja auch relativ schnell, dass das einfach gar nichts ist.
Ja.
Ja.
Das
Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen, aber ich bin so wütend. Was ich mich jetzt noch frage, ist einfach, wie geht's mit dem Ding jetzt weiter? Stand jetzt, also ne, wahrscheinlich, wenn ihr das hier seht, weil es muss ja auch noch geschnitten werden und veröffentlicht und so weiter. Das heißt, ne, das ist nicht live gerade, sondern wir nehmen das vorher auf oder hört natürlich. Dann kann es sein, dass sich die Fragen schon geklärt haben. Aber aktuell sagt Mytona, der Publisher, ja noch, na, sie überlegen gerade, wie die Zukunft dieses Spiels aussieht. Gleiches gilt für Prop Night, ne, das Versteckspiel, was auch noch offene Server hat. Und ein Discord-Server, wo sich die Leute gerade gewissermaßen gegenseitig bekriegen oder erhitzt diskutieren, wer welches Mitglied des Entwicklerteams wann Fantastic verlassen hat. Fnatic ist was anderes. Mhm. Fnatic verlassen hat. Und woran das lag und dann und was da für komische Sachen im Hintergrund gelaufen sind. Also es ist sehr traurig und zugleich amüsant, das ein bisschen mitzuverfolgen, bis hin zur Verschwörungstheorie oder vielleicht der Wahrheit, dass die Spielerzahlen von Prop Night eingebrochen sind am Tag vor der Veröffentlichung von The Day Before von über 600 gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spielern auf Steam auf unter 100. So von einem Moment auf den nächsten, von einem Tag auf den nächsten, wo jetzt die Leute sagen, könnte das daran gelegen haben, dass Server abgeschaltet wurden, um die Kapazitäten für The Day Before zu benutzen, weil sie wussten, dass da viele Leute auf die Server wollen. Und auch da, Fnatic hat gesagt, nein, 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 das war ein DDoS-Angriff auf die Server von Prop Night. Aber kann ich das glauben? Möglicherweise gibt es Beweise dafür, keine Ahnung. Aber ehrlich gesagt, mit ihrer Kommunikationsgeschichte glaube ich da gar nichts. Auch, dass sie damals ja bei dieser Verschiebung wegen des Markenrechtsstreits ja erstmal nur gesagt haben, nee, nee, ist eine planmäßige Verschiebung. Die letzte Verschiebung war ja, weil wir mitten in der Entwicklung auf die Unreal Engine 5 wechseln wollten, was sicherlich nie ein schlechtes Zeichen ist für ein Spieleprojekt, Duke Nukem Forever. Aber das hat garantiert nichts mit einem Markenrechtsstreit zu tun. Okay, es ist ein Markenrechtsstreit. Ne, also auch da wieder erst behauptet, stimmt gar nicht, dann zurückgerudert. Gut, also jedenfalls alles schwierige Kommunikation. So, und die Frage ist jetzt, wie geht's weiter? Ne? Entscheidet sich Mytona, das irgendwie noch weiter zu betreiben, zumindest die Server online zu lassen? Suchen sie ein neues Entwicklerteam? Oder stellen sie eines zusammen, was es weiter betreuen soll, was aber immer super schwierig ist, so von das an ein neues Team zu übergeben? Siehe Dead Island 2, da hat's am Ende geklappt, ist ein cooles Spiel geworden, aber hat ja entsprechend lang gedauert. Ne, nach dem Entwicklerwechsel. Die haben es quasi komplett neu gemacht. Geht natürlich bei einem laufenden Live-Service-Game auch nicht so. Also, das für mich noch, bleibt abzuwarten. Aber wer weiß, vielleicht ist es jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier seht und hört, schon geklärt.
Ja, vielleicht ist es jetzt schon ein mega geiles Spiel und der ganze Talk hat sich erledigt.
Wenn ihr das in 10 bis 15 Jahren seht und hört. Das ist es ja. Ich finde, diese Survival-Spiele, DayZ hat sich ja noch drüber lustig gemacht, auch auf Twitter, respektive X, wo sie einen Post gemacht haben, der so ähnlich war wie der Fnatic, wir schließen jetzt Post, wo sie aber schreiben, ja, DayZ hat jetzt aber den 10. Geburtstag. Wir waren jahrelang im Early Access, denn das brauchst du, wenn du so ein Survival-Spiel machst. Und jetzt kann ich den Namen endlich noch droppen. Wenn ihr ein Open-World-Survival-Spiel mit Koop und Zombies haben wollt und es optisch euer Ding ist, weil es so ein bisschen, ja, so eine Minecraft-Optik hat, aber es ist auch sehr Minecraft-mäßig in all den Crafting-Optionen, die es bietet, dann schaut euch 7 Days to Die an. 7 Days to Die ist jetzt seit 10 Jahren, seit Dezember 2013 im Early Access, hat sich in der Zeit aber echt krass weiterentwickelt. Am Anfang war das auch nicht so pralle, ne? Auch grafisch war das ziemlich altbacken und so, ist es immer noch ein bisschen, aber so viel mehr Features, die da reingekommen sind, jetzt Mitte des Jahres ist eine neue Alpha erschienen, jetzt wieder mit neuen Überarbeitungen bei Crafting und dann, wie die Karte generiert wird, ich habe das super gerne gespielt, insbesondere im Koop, einfach weil auch auf diesen generierten Karten und den Schauplätzen, die man da erkunden kann, immer wieder so kleine Geschichten, so kleines Environmental Storytelling drinsteckt, wenn man dann irgendwie ein Gefängnis erkundet und dann bricht der aufgeblähte Sheriff-Zombie da aus so einer Zelle raus und fängt an, dich zu jagen in diesem Gefängnis oder in dieser Polizeistation und so weiter und so fort. Plus man kann Mods runterladen, ne, mit neuen Schauplätzen und Co. Also meine Aussage wäre einfach nur, gute Survival-Spiele brauchen wirklich viel Zeit. Und die hat The Day Before, aus welchen Gründen auch immer, nicht bekommen. Bis jetzt. Vielleicht kriegt es die noch. Es ist nicht vollkommen wahrscheinlich, weil das kostet Geld. Ne? Und vielleicht zu viel Geld.
Vor allem auch, welches Entwicklerstudio oder welcher Publisher würde sagen, ja, das Spiel, das nehmen wir uns jetzt noch mal vor. Also ich glaube, das ist eine tote Angelegenheit.
Wir kaufen das, komm. Ja, GameStar kauft The Day Before.
Ich habe noch 20 Euro.
Ja, wir legen zusammen.
Also. Na gut. Damit soll es das für heute gewesen sein, würde ich anerkennen.
Wir machen jetzt ein Crowdfunding für euch da draußen, dass wir The Day Before kaufen und weiterentwickeln. Und dann nehmen wir die Crowdfunding-Kohle und setzen uns auf eine einsame Insel ab oder so. Ah, scheiße, das habe ich gesagt.
Micha, du weißt ganz genau, dass ich die Einzige in der Runde bin, die programmieren kann. Und jetzt sagst du wir.
Geraldine, macht euch das Ding fertig.
Ja, super. Ich freue mich drauf. Ich freue mich enorm drauf.
Ich mache das Marketing.
Bestätigt. Ja, ab jetzt ist es gedroppt. Es kann darüber berichtet werden. GameStar kauft The Day Before. Damit verabschieden wir uns mit diesen wunderschönen sonnigen Aussichten von euch. Ich hoffe, ihr hattet zumindest eine gute Zeit beim Zuhören als Podcast oder Zuschauen als Video. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiter verfolgen wollt, wenn ihr ein Abo dalasst, dann werdet ihr auch zukünftige Videos und oder Podcasts von uns nicht verpassen. Ich sage vielen Dank, Micha, und vielen Dank, Jonas, dass ihr dabei wart. Und auch vielen Dank nochmal an Kai mit seinem kleinen Gastauftritt. Und wir hören und sehen uns hier bald wieder.
Macht's gut.
Tschüss.